SWR 2. Vor 50 Jahren, am 11. Oktober 1962, eröffnete Papst Johannes der 23. das Zweite Vatikanische Konzil. Unter dem Leitwort Aggiornamento wollte er die katholische Kirche reformieren und modernisieren. 10 Jahre später traten die Schweizer Katholiken zur Synode 72 zusammen, um die Konzilsbeschlüsse in der Ostkirche umzusetzen. In der Ortskirche, Entschuldigung, umzusetzen. Wie wirkte sich das Zweite Vatikanum auf die Schweiz aus? Und wie steht es mit dem Aggiornamento heute in der katholischen Kirche? Bilanz ziehen im Beitrag von Heidi Kronenberg, Vroni Peterhans vom Schweizerischen Katholischen Frauenbund und der damalige Präsident der Synode 72, der emeritierte St. Galler Bischof Ivo Führer.
Der Papst wollte nicht, dass einfach gängige Dogmen definiert werden, sondern er wollte das Aggiornamento, das ist das Wort, das er immer wieder gebraucht hat, er wollte in die Zukunft schauen und wollte ein Konzil machen, das für die kommenden Jahre in der Seelsorge basiert ist.
Der emeritierte St. Galler Bischof Ivo Führer. Als 32-jähriger Vikar war er im Petersdom mit dabei, als Begleiter des damaligen St. Galler Bischofs Josephus Hasler. Der Aufbruchswille Johannes des 23. beeindruckte den jungen Priester und motivierte ihn, seine Stimme in Rom auch mal gegen konservative Bischöfe zu erheben.
Als ich dann dabei war, erinnere ich mich, dass manche Bischöfe das Gefühl hatten, wir könnten nur formulieren, was schon formuliert ist. Und ich habe immer wieder darauf aufmerksam gemacht, wir sind da jetzt im Konzil und das Konzil ist die oberste Instanz in der Kirche. Hier gilt es, neue Wege zu suchen.
Und neue Wege wurden dann tatsächlich eingeschlagen. Das Konzil betonte die Rolle der Laien. Die Kirche wurde als Volk Gottes, als Gemeinschaft der Gläubigen definiert. Die Liturgie wurde nicht mehr lateinisch, sondern in der jeweiligen Landessprache gehalten. Weiter bekannten sich die Konzilsväter zur Religionsfreiheit. Und sie öffneten sich gegenüber protestantischen und orthodoxen Christen, wie auch gegenüber dem Judentum. Ab 1972 begann in der Schweiz die Synode 72. Über 1000 Priester und Laien diskutierten in einem 3-jährigen Prozess darüber, wie die Konzilsbeschlüsse für die Ortskirche fruchtbar gemacht werden konnten. Im Sinne der Volk-Gottes-Idee setzte sich die Synode je zur Hälfte aus Priestern und Laien zusammen. 1/3 der Laien waren Frauen, 1/7 Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz. Im Vorfeld konnten auch die Gläubigen ihre Forderungen via Fragebogen anmelden. 150.000 Schweizer Katholikinnen und Katholiken machten davon Gebrauch. Ivo Führer präsidierte diese Synode 72. Was sind für ihn rückblickend die wichtigsten Neuerungen, die dort in Gang kamen?
Also viel umgesetzt wurde, zum Beispiel in den Beratungsgremien, Pfarreiräte, Seelsorgeräte der Diözesen. Auf der anderen Seite auch in der Rekrutierung von Laien für den kirchlichen Dienst. Also Pastoralassistentinnen und Pastoralassistenten, die ja jetzt die Mehrheit bilden bei den kirchlich Bediensteten, dann die ökumenischen Kontakte, die sehr stark dann aufgebaut wurden. An der Synode 72 haben ja auch Vertreter der protestantischen Kirchen, auch einzelne Juden haben mitgearbeitet in den Diözesan-Synoden. Also man hat schon durch diese Mitarbeit, durch diese Zusammenarbeit realisiert, was eigentlich Ziel des Konzils war.
Diese Öffnung war damals ein Riesenschritt für die katholische Kirche der Schweiz. Dies wird deutlich, wenn Ivo Führer sich erinnert, wie in katholischen Kreisen noch in den 50er Jahren über Andersgläubige und Nichtgläubige gesprochen worden war.
Als ich Dogmatik studiert hatte in Innsbruck, waren immer die Ansichten der Protestanten, wie auch andere, auch die Humanisten, also die Agnostiker, die wurden aufgeführt als Adversarien, als Feinde, und jetzt sind sie getrennte Brüder und Schwestern. Das ist ein großer Unterschied. Wir können voneinander etwas lernen, müssen nicht einfach uns gegen sie verteidigen.
1962 wurde das Zweite Vatikanum eröffnet. 1963 kam Vroni Peterhans auf die Welt. Heute ist sie Katechetin und Vorstandsmitglied des Schweizerischen Katholischen Frauenbunds. Was bedeutet ihr, der Nachgeborenen, das Konzil?
Ich denke, ich hatte wohl das Glück, in diese Aufbruchstimmung hineingeboren worden zu sein. Die Aufbruchstimmung, die zeigte uns ganz deutlich, dass wir alle als Volk Gottes unterwegs sind. Die priesterlichen Mitarbeiter in den Pfarreien, die ich erlebt habe, die haben uns ganz deutlich gezeigt, auch mir als junge Frau, dass wir Vertrauen und Zuversicht haben dürfen, dass alle mitverantwortlich sind, diese Kirche mitzugestalten. Und daneben, denke ich, hat das Konzil uns eine menschennahere und geschlechtergerechtere Sprache gebracht. Seit dem Konzil gibt es ja neben den Brüdern auch Schwestern in der Kirche.
Aggiornamento, Verheutigung, also Anpassung der Kirche an die aktuellen Verhältnisse. Das war die Parole des Konzilpapstes Johannes des 23. und der Synode 72 in der Schweiz. Was hieße Aggiornamento für Froni Peterhans 2012?
Aggiornamento heißt für mich ganz klar, dass wir alle uns bewusst sein müssen, dass wir Laien, Frauen, Männer und Amtsträger zusammenspannen, am selben Strick ziehen, damit wir überhaupt eine würdige Weitergabe unseres Glaubens gewährleisten können. Und dazu gehören ganz klar auch wir Frauen, die schon seit Jahrhunderten die Weitergabe des Glaubens eigentlich gewährleisten in Familie und Gesellschaft.
Und darum ist für Froni Peterhans vom Schweizerischen Katholischen Frauenbund auch klar,
dass Frauen für alle Ämter zugelassen werden, damit sie auch wirklich Verantwortung auf allen Stufen übernehmen können und die Kirche mitgestalten können.
Für dieses Anliegen der 49-jährigen Katechetin hat der 82-jährige emeritierte St. Galler-Bischof und Kirchenrechtler Ivo Führer Verständnis. In dieser Frage sieht er nicht die Frauen, die das Priesterinnenamt fordern, im Argumentationsnotstand, sondern die Hierarchie.
Also historisch ist es notwendig, dass wir darlegen können, warum eine Frau auch geweiht werden muss. Hingegen grundsätzlich müsste man das Gegenteil, warum sie nicht geweiht werden kann, belegen.
Braucht die römisch-katholische Kirche heute ein neues Konzil? Ivo Führer, der auch die Aufhebung des Pflichtzölibats und die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Kommunion diskutiert haben möchte, sagt es so.
Ich würde nicht einfach mit Ja oder Nein antworten. Es gibt auch verschiedene Varianten, die man sich vorstellen kann. Mir scheint sehr plausibel zu sein, was Kardinal Martini mal in einer Bischofssynode vorgeschlagen hat. Wichtige Fragen, also zum Beispiel Thema Sexualität, geschiedene Wiederverheiratete, in einem Konzil zu behandeln und alle 25 Jahre zum Beispiel ein Konzil einzuberufen mit beschränkter Tagesordnung.
Ivo Führer, der ehemalige Bischof von St. Gallen, im Beitrag von Heidi Kronenberg. Hildegard von Bingen ist eine der ganz großen Frauen in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche. Schon zu ihren Lebzeiten im 12. Jahrhundert wurde sie wie eine Heilige verehrt. Zur Heiligen der römisch-katholischen Weltkirche erklärte sie Rom allerdings erst im letzten Mai. Am heutigen Sonntag nun wird sie als vierte Frau sogar auch zur Kirchenlehrerin erhoben. Mehr geht eigentlich nicht in der römisch-katholischen Kirche. Judith Wipfler hat im Mainzer Dom eine Ausstellung über die Visionen der heiligen Hildegard besucht. Sie sprach dort mit der Theologin Anja Lemkes über Hildegards Visionen und Theologie.
Anja Lemkes, Sie setzten in Ihrer Ausstellung über die Hildegard ganz bewusst den Akzent auf die Theologie, auf die Visionen der Hildegard.
Hildegard schreibt sehr klar darüber, wie sie ihre Visionen empfangen hat. Zum einen sagt sie, es waren keine Träume, die sie hatte. Sie sagt, sie hat ihre Visionen mit offenen Augen und ganz wach empfangen. Es war also nichts Fühliges, wo man hinterher überlegt, könnte es so oder so gewesen sein, sondern Hildegard schreibt ganz klar, sie hat eine Stimme gehört, sie hat Bilder gesehen und die schreibt sie präzise auf.
Das klingt jetzt sehr rational sogar, also da ist nichts von Ekstase und Überschwang, sondern das ist alles theologisch reflektiert.
Auch das ist ungewöhnlich für eine Frau im 12. Jahrhundert. Hildegard beschreibt sich in ihren Schriften immer wieder als eine ungelehrte, unwissende, schwache Person. Das ist ein literarisches Topos. Das findet man bei vielen Autoren in dieser Zeit. In Wirklichkeit war Hildegard eine hochgebildete Frau. Wenn man ihre Schriften liest, kann man sehen, dass sie die großen Theologen ihrer Zeit und auch die Kirchenväter die Schriften kannte. Sie muss eine hochgebildete Frau gewesen sein, sowohl in der Theologie als auch in der Medizin, in den kosmologischen Schriften, in der Musik. Und man kann guten Gewissens sagen, Hildegard war eine echte Universalgelehrte.
Es wird ja immer gesagt, dass sie ja einen Sekretär hatte, der das alles auf Latein aufschrieb. Sie habe gar kein Latein gekonnt. Das stimmt dann offensichtlich nicht.
Auch das gehört dazu, dass man sagt, man kann es nicht gut. Ganz sicher hat Hildegard die Sprache der Gelehrten schlechthin, das Latein, gekonnt. Sie hatte mehrere Mitarbeiter von zwei Sekretären, wissen wir, dass sie sie hatte. Die haben für Hildegard geschrieben. Man muss sich das in etwa so vorstellen wie heute in einer Redaktion. Hildegard hat die Visionen empfangen und ihr Sekretär hat dann die Texte nach ihren Anforderungen geschrieben.
Jetzt schauen wir uns mal den Inhalt so ein bisschen an. Hildegard hat ja auch die Erlaubnis vom Papst später bekommen, diese Visionen zu veröffentlichen. Und damit waren die wie abgesegnet und legitimiert. Das war nun plötzlich ein öffentliches Wort, was gelesen wurde, was verbreitet wurde, ganz enorm für eine Frau. Und da hat sie ja auch die Geistlichkeit, den Klerus, sehr an den Wendel genommen.
Auch das ist wieder ganz ungewöhnlich, wenn wir an das Mittelalter denken und an die Stellung der Frau in der Kirche. Vieles davon ist ja auch heute noch ungeklärt und sehr diskussionswürdig. Denken wir daran, eine Frau darf nicht als Lehrerin auftreten. Und das ist genau das, was Hildegard mit ihren Schriften tut. Ihre Schriften zielen nämlich darauf ab, zu sagen, wir als Menschen haben eine ganz große Verantwortung in der Schöpfung und in der Kirche. Und ihre Zielgruppe zuallererst ist der Klerus ihrer Zeit. Das 12. Jahrhundert ist geprägt durch auch Missstände in der Kirche, durch Ämterhäufung, Ämterkauf. Und sie moniert das laxe und laue Leben des Klerus. Es sind moralisch mahnende Schriften, nicht nur, aber auch. Letztendlich sind wir alle von Hildegards Schriften gefordert, aber sie hatte zuallererst den Klerus ihrer Zeit im Fokus.
Sie räumen, Frau Lemkes, ja auch ein bisschen damit auf, dass etwas, was an Hildegard immer kritisiert wurde zu ihrer Zeit, dass sie nämlich zu lax gewesen sei. Sie hat ja die Gebetszeit in ihrem Kloster gekürzt und da wurde ihr vorgeworfen, das sei nicht streng genug. Bei Ihnen bekomme ich genau den gegenteiligen Eindruck, dass sie eigentlich eine sehr strenge und sehr fordernde Klosterfrau gewesen ist.
Hildegard hatte beides. Hildegard ist zum einen sehr neugierig auf die Menschen zugegangen. Sie muss sehr wissbegierig gewesen sein und hat die Welt erkundet vom Grashalm bis zum Sternenzelt. Sie ist eine große Intellektuelle, die ein Kind ihrer Zeit ist. Das heißt, sie steht ganz klar in der Tradition. Letztendlich ist das beste Leben, was ein Mensch führen kann, eines, was ein geistliches Leben ist, also ein spirituell durchwirktes Leben. Und dazu gehört auch, das eigene Ego in Zaum zu halten, sozusagen den inneren Schweinehund an die Kette zu legen. Und dazu gehört eben auch, den Anforderungen im Mittelalter, das Ständesystem, einzuhalten. So zu sein, dass man sagt, jeder ist an seinem Platz und muss seine Aufgabe erfüllen. Und dort war Hildegard sehr streng.
Die strenge Hildegard von Bingen. Sie wird heute in Rom zur Kirchenlehrerin erhoben. Sie hörten Anja Lemkes vom Dommuseum Mainz. In der dortigen Krypta liegen Reliquien der heiligen Hildegard und dort gibt es derzeit auch eine Ausstellung über die Mystikerin Hildegard von Bingen. Judith Wipfler war für uns dort. Der neue Präfekt der Vatikanischen Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Müller, lehnt es ab, mit den Pius-Brüdern in neue Verhandlungen einzutreten. Mehr darüber in den Meldungen von Hans-Jörg Schulz.
Weiter Uneinigkeit zwischen Vatikan und Pius-Brüdern. Es gibt jetzt keine neuen Gespräche mehr, sagte der Präfekt der römischen Glaubenskongregation, Erzbischof Müller, am Samstag gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk. Den traditionalistischen Pius-Brüdern liege eine Erklärung vor, die sie zu unterschreiben hätten. Der katholische Glaube werde keinen Verhandlungen preisgegeben, stellte Müller klar. Die Pius-Bruderschaft lehnt die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils ab. Streitpunkte sind vor allem Religionsfreiheit, Liturgie und Ökumene. Trotzdem zeigte Papst Benedikt XVI. Die Bereitschaft, die abtrünnige Bruderschaft wieder in die katholische Kirche aufzunehmen und hob 2009 die Exkommunikation von 4 Traditionalistenbischöfen auf. Ins Stocken gekommen sind die Verhandlungen nicht zuletzt durch den Holocaust-Leugner Richard Williamson. Gegen den Traditionalistenbischof war am Dienstag vom Amtsgericht Regensburg erneut ein Strafbefehl wegen Volksverhetzung erlassen worden. Williamsons Anwalt kündigte an, dagegen Einspruch einzulegen. Griechisch-orthodoxe Kirche verschärft die Krise Griechenlands. Die mächtige griechisch-orthodoxe Kirche musste bis 2010 so gut wie keine Steuern zahlen. Sie ist nach dem Staat der zweitgrößte Grundstücksbesitzer Griechenlands und besitzt etwa 130.000 Hektar Wald und Acker sowie prestigeträchtige Immobilien in Athen. Außerdem erhält die orthodoxe Kirche nicht nur EU-Subventionen in beträchtlicher Höhe, der Staat bezahlt auch die Löhne der Priester und Bischöfe. Das kostet die griechischen Steuerzahler jährlich 230 Millionen Euro. Gleichwohl bekennen sich 97% der Griechinnen und Griechen zu ihrer Kirche und Staat und Kirche sind verfassungsmäßig in Athen nicht getrennt. Trotz all dieser Privilegien wurde in dieser Woche bekannt, dass sich führende Geistliche wie seine Eminenz Bischof Anthimos von Thessaloniki nach wie vor weigern, ihre Steuern zu bezahlen. Auch protestierte der Bischof gegen eine 10%ige Kürzung seiner Bezüge. Der Metropolit aus Nordgriechenland gilt als einer der konservativsten Geistlichen seines Landes und ist berüchtigt für seine Verbalattacken gegen Muslime, Linke und Homosexuelle. Deutsches Gesetz zur Beschneidung von Jungen. Die deutsche Bundesregierung hat sich am Mittwoch auf einen Gesetzesentwurf zur Beschneidung von Jungen geeinigt. Danach soll es Eltern unter bestimmten Umständen erlaubt sein, die Penisvorhaut des Sohnes aus religiösen oder hygienischen Gründen beschneiden zu lassen. Seit einem Urteil des Kölner Amtsgerichts, das die bei Juden und Muslimen praktizierte religiöse Beschneidung als Körperverletzung gewertet hatte, herrscht bei den Religionsgemeinschaften Verunsicherung. Nun soll der Berliner Bundestag mit dem eingereichten Gesetzesentwurf Rechtssicherheit schaffen. Ein Bischof gegen die Banker. Der anglikanische Bischof Dustin Welby ist in eine Kommission des britischen Unterhauses berufen worden, die das Verhalten der Banken in der Krise untersuchen und Reformvorschläge erarbeiten soll. Der 57-jährige Gottesmann hatte sich in den letzten Jahren mehrfach zu den Bankenskandalen geäußert und betont, die Finanzmanager hätten sich aus christlicher Sicht versündigt und so zum Versagen der Finanzmärkte beigetragen. Im Wall Street Journal betonte der Bischof, es gehe letztlich um die Frage, wozu es die Banken überhaupt noch gäbe, wenn sie nicht mehr für den normalen Bürger da sind. Bischof Welby ist kein Wirtschaftslaie. Er hatte 11 Jahre lang in der Ölindustrie gearbeitet und war Finanzdirektor einer Ölfirma. Seit er 1987 seinen Dienst als Priester angetreten hatte, arbeitete Welby aber vor allem in armen Industrieregionen wie rund um Liverpool. Mit Blick auf sein Mandat in der Parlamentskommission forderte der Bischof nun eine starke staatliche Kontrolle des Finanzmarktes.
Das war der Blickpunkt Religion, Redaktion Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.